So, wollen wir gleich weitermachen? Beten wir kurz am Anfang. Wer dazu aufstehen will, kann dazu aufstehen. Großer, allmächtiger Gott und Schöpfer, du bist der König des Universums. Über alles herrschst du. Du bist auch unser Vater und wir dürfen deine Kinder sein, aus Gnade. Und ich danke dir dafür, Herr, und ich möchte dich einfach bitten, du hast uns ja dein Wort gegeben, damit wir dich besser kennen, damit wir deine Wege erkennen. Durch dein Wort sprichst du zu uns, so bitte ich dich, Herr, sprich zu uns. Nimm all das aus unseren Köpfen, die uns von dir ablenken könnten, dass wir wirklich ganz, ganz für dich da sind. Dir gehört alle Ehre, Herr, in Ewigkeit. Amen. Ich habe letzte Woche ein neues Thema begonnen, also wir haben ein neues Thema angefangen. Die Einleitung habe ich in das Thema letzte Woche. Das habe ich letzte Woche war es dran in der Predigt und dann, da wollte ich weitermachen und dann habe ich gesehen, also ich habe angefangen ein Buch zu lesen. Das Buch heißt Gott erkennen, leider nur auf Englisch. Und das hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht und gedacht, okay, das hätte ich eigentlich sagen müssen, das hätte ich sagen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich eine Einleitung Teil 2, damit wir das nicht verpassen. Damit wir da alle auf demselben Zettel sind, also da einige jetzt nicht letzte Woche nicht da waren, nochmal das Wichtigste vom letzter Woche. Also ich sag mal, unser Leitvers für dieses Thema ist in Johannes 17 zu finden, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es ist interessant hier, dass ewiges Leben nicht ein Ort ist, wo wir hingehen, ein Himmel oder wo auch immer, sondern es ist ein Zustand, wo wir in eine Gemeinschaft sind, wo es ein gegenseitiges Kennen und Erkennen und Kennenlernen ist. Das ist ewiges Leben. Und Kennen ist nicht nur etwas, was wir im Kopf verstehen, sondern es hat viel mehr auch mit Erfahrung zu tun, auch mit dem, was in einer Beziehung läuft. Also da wird in der Bibel zum Beispiel nur als Beispiel dieses Wort benutzt, um das zu beschreiben, was zwischen Mann und Frau ist, woraus auch Kinder hervorkommen. Also etwas ganz Intimes. Es geht um eine Gemeinschaft, die fester wird und die einfach über diese Welt hinaus Bestand hat. Und diese Gemeinschaft wird eines Tages vollkommen sein, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so wollen wir in den nächsten Wochen, Monaten Gott immer mehr kennen, begreifen, wie ist dieser Gott, dem wir folgen, an den wir glauben. Ja? Und als ich das, es war interessant, als ich das Buch gelesen habe, auf Englisch natürlich, habe ich gedacht, okay, eigentlich haben wir in diesem Bereich, haben wir in Deutschland, in Deutsch, so einen Vorteil. Ja? Weil du sagst zum Beispiel, wenn es um Fakten geht, weißt du, wann die Besprechung ist am Samstag? Ja, die wissen das. Man fragt, weißt du das? Englisch sagt man, do you know? Oder wenn es um Menschen geht, dann sagt, kennst du den, der gerade in die Tür kam? In Englisch dasselbe Wort. Wir unterscheiden auf Deutsch, ne? Zwischen Wissen und Kennen. Da merkt man schon diesen Unterschied, was ich sehr schätze. Ja? Und auch hier in dieser Stelle in Johannes 17,3, wo steht, dass wir, dass dies das ewige Leben ist, Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Dasselbe Wort auf Englisch. Schon in manchem Nachteil, da muss man dann, muss in Englisch dann mal beschreiben, was man damit meint. Aber wichtig ist hier einfach, dass wir sehen, dass es mehr ist als nur ein Wissen über einen Gott, sondern ein Kennen und Erkennen, wer dieser Gott ist. Und das Interessante, was ich auch letzte Woche erwähnt habe, ist einfach, dass dieses Verb, ich habe vergessen den offiziellen Namen, aber es ist ein ständiges Präsenzverb. Das heißt, es ist in Gegenwartsform, aber es ist eine Gegenwartsform, der ständig ist. Das ist nicht heißt, es geschieht nicht einmal, sondern es ist immer wieder. Und da ist es einfach diese Tatsache, dass ein Kennenlernen nie aufhört. Es ist immer so. Wir hatten dann festgestellt, im Alten Testament gab es Probleme. Also eines der großen Probleme war, weshalb Israel Gott immer wieder verlassen hat, war ihr mangelnde Gotteserkenntnis. Hosea 4,1, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis in Land gibt. Sie kennen ihren Gott nicht. Ganz schön harten Vorwurf. Und er untermauert dieses Urteil später im Buch und er spricht dann auch diese Worte: An Liebe habe ich wohlgefallen, nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Was sind die Prioritäten, die Gott sehen will? Nicht ein Ritual, was sich wiederholt und praktisch gemacht werden kann, auch wenn man den Gedanken ganz woanders ist, sondern es ist etwas, was ganz praktisch ist, dass wir einander lieben und dass diese Erkenntnis zu Gott, dieser Wunsch, Gott immer besser kennenlernen und ihn zu kennen und zu wissen, mit wem man zu tun hat. Man kann ja sagen, ist eigentlich das Wichtigste, ist das Gotteserkenntnis, denn wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, was er will. Und was er will, ist eigentlich, dass wir einander lieben, unter anderem. Wir hatten auch gesagt, Erkenntnis ist an sich nicht der Mittel zum Zweck. Wir erkennen nicht, damit es uns gut geht, damit wir gesund sind, damit wir reich werden. So, deshalb wollen wir Gott nicht erkennen, nicht an ihn glauben. Erkenntnis ist auch nicht das Ziel, indem man sagt, okay, wir wollen jetzt mal einen Wettkampf machen oder Wettbewerb, wer am meisten über Gott kennen kann. Das ist ja, wie Paulus sagt, Erkenntnis allein bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und erkennen, Gott wahrlich zu erkennen, das ist etwas, was auch mit dem Leben zu tun hat. Wir handeln, weil Gott gehandelt hat. Wir lieben, weil Gott geliebt hat. Wir vergeben, weil Gott vergeben hat. Und hinzu kommt etwas, was genauso wichtig ist, wo wir uns auch vielleicht eine Frage stellen müssen oder wo wir hinterfragt werden, könnte man sagen. Die Frage, ob er uns kennt. Matthäus 7. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird im Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und da werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das sind herausfordernde Worte. Denn es ist wichtig auch zu sehen, was Jesus damit meint. Denn manches kann man falsch verstehen. Also ich habe auch gesehen, viele unterschiedliche Ideen, die man aus dieser Stelle gewonnen hat. Manche Leute geben den Eindruck, ja, die Leute, über die Jesus redet, das waren ganz schlimme Leute. Ja, man denkt mal an die Pharisäer und die fiesesten Pharisäer, die es gibt. Daran dachte Jesus, als er diese Worte sagte. Das Problem ist hier, dass diese Leute Dinge getan haben im Gottes Namen, die sie alleine nicht hätten tun können. Sie haben, was steht hier, Dämonen ausgetrieben, Wundertaten vollbracht. Sie haben Dinge getan, die sie ohne Gottes Hilfe nicht hätten tun können. Und ich sehe hier nicht, dass der Herr das abstreitet. Für ihn entscheidend war nicht, was sie getan haben, sondern was diese Worte hier, die er sagt, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die Frage ist, was meint er damit? Vor allem, wenn wir uns die Idee haben, okay, wir sind aus Gnade gerettet. Und jetzt ist hier die Idee, Moment, will er eine Leistung von uns, etwas von uns, was wir, damit wir dabei sind? Und oft ist es sehr interessant, wenn ich gelesen habe, geht in zwei Richtungen. Manche Leute haben sogar gesagt, das ist nur für die Juden, weil sie das Gesetz haben. Und wir nicht. Wir brauchen diese Worte nicht. Das Problem ist, da müssen wir im Grunde genommen vieles von Jesus da aus dem Fenster werfen. Was wir festhalten müssen, ist offensichtlich, gibt es die Möglichkeit, Teil seines Volkes zu sein, auch von ihm gebraucht zu werden. Und dennoch nicht zu ihm zu gehören. Offensichtlich. Und dann als Antwort kommen Leute und sagen, das heißt, wir müssen Dinge tun, wir müssen das tun, damit die fangen eine Liste an zu machen. Und sagen, okay, wenn du das getan hast, dann bist du sicher, du bist nicht dabei. Denn du sagst gesetzlos hier. Wir wollen nicht gesetzlos sein. Ja. Aber ich denke, wir müssen auch einen Blick dafür bekommen, was Jesus meinte mit diesen Worten. Erstens, was er meinte mit Gesetz gemeint hat. Wir haben schon mal hier das Lied gesungen, wohl dem, der nicht wandelt. Wer kennt das Lied? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an dem Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Weiß jemand, woher das kommt? Bitte? Psalm 1. Das erste Psalm. Das Interessante ist, ich weiß nicht warum, aber da wurde ein Vers rausgelassen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, kommt das bekannt vor, ja? Noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spotter sitzen. Übrigens, dieser erste Teil, das ist etwas, was typisch ist für die Hebräer, die wiederholen Dinge, um dies zu betonen. Wir machen sie fett oder machen ein Ausrufezeichen dahinter oder drei Ausrufezeichen, was auch immer, um die zu betonen. Hebräer, aber wiederholen einfach. Das heißt, wiederholen mit einem kleinen Unterschied, aber eigentlich sind diese drei ersten Dinge das Gleiche. Und dadurch betonen sie das, dieses Nicht, was man nicht tut. Und das ist das, was Vers 2 eigentlich, seine Lust hat am Gesetz des Herrn, ihn über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Wenn wir am Gesetz denken, woran denken wir? Woran denkst du, wenn du das Wort Gesetz hörst in der Bibel? Die 10 Gebote. Okay.
Erwartungen.
Bitte?
Erwartungen.
Eine Erwartung, die Gott an uns stellt. Gesetz hat eigentlich mehrere Bedeutungen. Eigentlich eine Bedeutung ist eben die Gebote, ganz konkret. Und man kann sie auflisten und da waren die Pharisäer super drin und sie haben die schon gezählt und es gab Streitereien. 612 oder 614 oder was waren es dann? Ist das eins? Und für sie, das war das Gesetz. Eine Liste der Gebote. Ja. Aber wenn du in anderen Stellen guckst, dann siehst du, oft wurde das Wort Gesetz benutzt für eigentlich das, was man Tora nennt, fünf Bücher Mose. Und da ist viel mehr als nur eine Liste von Geboten drin. Das ist eigentlich all das, diese ganze Offenbarung, oder Gott zeigt sich immer wieder. Das ist eine Selbstoffenbarung Gottes. In den ersten fünf Büchern Mose kannst du lesen, nachdem die Menschen sich von Gott abgewandert haben. Und die haben vergessen, wer er ist. Und es ist ein Zeigen immer wieder, wer er ist und was er will. Das heißt, es ist viel mehr als nur, gib mir eine Liste, was ich tun will, dann tue ich es auch. Viel mehr. Und so ist es eigentlich, wenn er sagt, er hat seine Lust am Gesetz des Herrn, meint man einfach diese ganze Offenbarung Gottes, wo Gott sich zeigt, und es ist eigentlich mehr, er hat seine Lust an dem, was Gott, wer Gott ist und was er will. Wie es auch im Psalm 139 steht, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Ich kann mich erinnern, als ich neu im Glauben war. Ich wollte unbedingt wissen, was ich tun soll. Was soll ich tun als Christ, damit es richtig ist? Ja? Und dann gibt mir eine Liste. Das sollst du tun, das sollst du nicht tun, das sollst du tun, das sollst du nicht tun. Und da konnte ich mit anfangen. Aber hier, und so würden wir auch hier machen, im Weg untadelig, okay, ich will untadelig sein. Wie kann ich untadelig sein? Wie kann ich dahin kommen, dass ich kein Unrecht tue? Und wir überlegen, aber hier in der Mitte steht, seine Zeugnisse bewahren. Und ein Zeugnis ist immer etwas, was jemand, es steht da, aber es zeigt auf was anderes. Ja, und weißt du, auch die Gesetze, die Gebote sind Zeugnisse. Das heißt, sie zeigen auf etwas, was nicht nur da drin ist. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Du sollst die Ehe nicht brechen. Ja? Jetzt habe ich eine Liste. Okay, ich darf nicht mit einer anderen Frau schlafen. Das war's. Ja? Aber die Frage ist, was in diesem Gebot, was ist das Zeugnis? Worauf wird gezeigt? Warum ist es da? Und das will Gott auch, dass wir das verstehen. Und dahinter steht, was? Gott ist ein Gott der Treue. Er will, dass wir treu sind. Denn er ist treu. Und in all diesen Geboten, kannst du sagen, ist es auch eine, Gott zeigt sich selbst in dem, was ihm gefällt und nicht. Es ist nicht nur eine Liste von dem, was wir tun und nicht tun dürfen. Und das müssen wir begreifen. Denn hier sagt er, wenn wir seine Zeugnisse bewahren, dann suchen wir ihn auch. Das ist, glaube ich, gehört zusammen. Dass wir ihn vom Herzen suchen. Wir wollen nicht nur die Gebote kennen, sondern den Gott, der hinter den Geboten ist. Und ihn wollen wir besser und besser verstehen, begreifen, erkennen. Und wie wir am besten kennen, ist natürlich in Johannes 1 steht, das hatten wir letzte Woche auch gelesen, durch seinen Sohn Jesus Christus. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Jesus war und ist das lebende Zeugnis Gottes. Wollen wir, der sogar sagen konnte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. wenn wir dann sehen, also wir haben dieses vom Herzen suchen, Zeugnis zu bewahren, das glaube ich gehört zusammen. Wenn wir zurück zu unserem Vers in Matthäus 7, er sagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tun will, was heißt das? Wenn wir hören tun, dann denken wir auch an Leistung. Oder? Oft. Was muss ich tun? Aber ich denke, ein Vers habe ich gelesen vor Jahren, und wenn ich diese Worte lese, dann denke ich an diesen Vers, das ist in dem Prophet Micha, steht Folgendes. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Was fordert der Herr von dir? Recht zu üben, das Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Was wird hier beschrieben? Ein ganzer Lebensstil, wo man einfach mit Gott durch die Welt geht. Und wenn man mit Gott geht, dann will man auch natürlich diesen Gott kennen und immer besser kennenlernen und mit ihm gehen und sehen, was er will. Dieses Leben mit Gott beginnt natürlich mit Jesus Christus. Wenn wir unser Leben in seine Hand geben, dann fangen wir an, ein Leben mit ihm. Wir gehen mit ihm. Wir lernen ihn immer besser kennen. Wir lernen, was ihm gefällt und nicht gefällt. Aber wir tun nicht seine Gebote, weil er will. Natürlich wollen wir das. Aber wir tun es, weil wir wissen, dass es ihm wichtig ist. Und nicht einfach, um eine gewisse Leistung zu bringen, damit er zufrieden ist. Und so denke ich auch, wenn wir das verstehen und begreifen, dann können wir tun. Und dann, also das ist, glaube ich, was er meint mit diesem, was wir in Matthäus 7 haben. Wenn wir dieser Lebensstil, diese Denkweise, diese Lebensweise haben, dann ist für uns, sind wir von ihm gekannt. Und die Frage, kennt er uns, hat auch eine andere Seite dieser Medaille. Und das finden wir in Psalm 139. Und zwar, er kennt uns. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe her, du weißt es genau. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Das kann schon fast beängstigend sein, dass jemand einen so gut kennt. Wirklich das Beste und das Schlimmste, was wir tun und sind, das kennt er. Schon, ja, wir stehen, man könnte sagen auf gut Deutsch, nackt vor dem Herrn. Gibt es keine Geheimnisse. Aber das ist eigentlich ein Wort des Trostes. Denn Gott ist, kann man sagen, Realist. Er weiß, was wir tun. Er weiß das Schlimmste, was wir tun können. Er weiß das Beste, was wir tun können. Er weiß unsere Macken und er liebt uns dennoch. Ja, ist das nicht, also dieser Gedanke, ich meine, man muss schon. Dazu gehört natürlich, dass wir glauben, dass Gott gut ist und er immer das Beste für uns meint. Aber es ist eigentlich ein Trost zu wissen, wir können Gott nicht enttäuschen. Wir können ihn nicht enttäuschen. Denn eigentlich, wenn man es will, Enttäuschung kommt wann? Kommt in meinem Leben, wenn ich gedacht habe, der Mensch ist so und es hat sich herausgestellt, der Mensch ist nicht so. Das heißt, ich habe mich getäuscht. Ja. Und so sage ich eigentlich auch gerne Leuten, ich brauchte eine Enttäuschung. Diese Täuschung, die ich hatte, musste weg. Ja. Aber der Mensch kann Gott nicht täuschen. Ja. Wir sind auf die Nase gefallen. Ist Gott enttäuscht? Nein, das wusste er. Ja. Aber er ist so gut, dass er einfach sagt, komm, steh auf. Er will das Beste für uns. Und er weiß, das Schlimmste, zu dem wir fähig sind, aber dennoch ermutigt er uns, gibt uns die Kraft, vorwärts zu gehen. Das ist der Gott, den wir kennenlernen wollen. Und wenn wir diesen Gott immer besser kennen, dann ist natürlich auch, ich sage, Nebeneffekt ist eben, je mehr wir diesen Gott schätzen lernen, ist, dass wir ja auch andere einladen wollen, diesen Gott kennenzulernen, den wir so sehr schätzen. Da wird der Wunsch automatisch wachsen. Dieser Gott ist so gut. Leute, ihr braucht diesen Gott in eurem Leben. Das ist das Beste, was jedem passieren kann. Glauben wir das? Dass das Beste, das jedem passieren kann, ist, wenn unser Leben in der Hand des Herrn ist. Gibt es einen besseren Ort? So wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten einfach diesen Gott besser kennenlernen. Sein Wesen, seine Eigenschaften, was ihn, wie das, was das mit uns zu tun hat. Ja, so dass wir wirklich auch von der Schrift her sagen können, so ist Gott. So ist Gott. Und auch daraus geht hervor natürlich auch, so geht er mit uns um, wenn er so ist. Und so will er auch, dass wir leben, weil er so ist. Aber das Wichtigste ist einfach hier, dass wir Gott an die Hand nehmen und sagen, okay, du weißt, du kennst mich besser als ich mich selbst. Manchmal können wir uns selbst enttäuschen. Ne? Wir sind von uns selbst enttäuscht. Ja? Aber Gott ist nicht. Wir sagen, Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas Schlimmes machen kann. Und was sagt Gott? Oh doch. Aber lass uns nicht im Schlamm bleiben, gehen wir vorwärts. Ja? Das ist seine Liebe. Das, so eine Liebe, also das ist ja unbegreiflich, dass er uns so gut kennt, dass er das Schlimmste sieht, was wir tun, getan haben, tun werden, und er uns trotzdem liebt und uns trotzdem an die Hand nimmt und uns trotzdem in seine Hand nimmt und uns immer wieder den Weg zeigt. Es lohnt sich, diesen Gott kennenzulernen. Beten wir zum Schluss zusammen. Himmlischer Vater, danke, dass du dich uns gezeigt hast, dass wir nicht raten müssen, wie du bist. Danke, dass wir auch ja, die Möglichkeit haben, dass du uns das Herz geöffnet hast, auf dass wir dich kennen und erkennen und immer besser kennenlernen dürfen. Und so ist jeder Tag, in wir leben, eine Gelegenheit, dich besser zu kennen. Tiefer und mehr. Auf dass wir dich mehr begreifen. Denn du bist so gut zu uns. Du wirst immer das Beste für uns. Danke, Herr. Schenke uns diese Kraft, diese Einsicht immer wieder. Das ist wie Raimund sagte, erinnere uns an das, was du uns gezeigt hast, an das, was wir gelernt haben vor Jahren. Wir sind so vergesslich. Zeig uns deine Wege, Herr. Auf dass wir dich in allem, was wir tun und sagen, ehren, denn dir gehört alle Ehre, heute und in Ewigkeit. Amen. So möchte ich alle einladen, auf eine Reise mit diesem Gott, jeden Tag neu. Ich möchte auch alle einladen, die Gemeinschaft zu genießen. Wir werden Kaffee haben zusammen und dann anschließend essen, wo wir alle einladen, dabei zu bleiben. Ja, und ich wünsche allen einen guten Tag, einen guten Restsonntag, gute Woche zusammen mit unserem Herrn. Amen. Thank you.